es ist halt wirklich ein Fressen und gefressen werden.
Alle versprechen einem natürlich erstmal, dass ihr Spieler der Beste ist.
Es gibt wenige Spieler sicherlich, die es sich leisten können, vielleicht auf einen Berater zu verzichten.
Es ist eine dreckige Geschäft und ich glaube, ich bin zu nett dafür.
Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel George. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und ich begrüße euch zur 23. Folge unseres Podcasts. Und für diese Episode habe ich mich mit einem Thema beschäftigt, das abseits des Parketts eigentlich immer mitschwingt, immer aktuell ist und zwar auch bei den ostdeutschen Erstligisten, nämlich die Rolle von Spielerberatern im deutschen Basketball. Wir kennen sie ja alle, diese klischeehafte Vorstellung von den schmierigen, geldgeilen Typen, bei vielen wohl auch geprägt durch Bilder aus der Fußballwelt. Aber ist das auch im Basketball so? Wie viele schwarze Schafe gibt es wirklich? Was zeichnet einen seriösen Agenten aus? Und welche Konflikte prägen den Umgang zwischen Beratern, Vereinen und Spielern? Fragen auf genau solche Antworten liefert Sean McCaw. Der Ex-Profi, der früher unter anderem für Jena in der Basketball-Bundesliga gespielt hat, gibt ausländischen Profis regelmäßig Tipps mit auf den Weg, wie sie im europäischen, vor allem auch im deutschen Basketball bestehen können, worauf sie achten sollten, um von Agenten nicht reingelegt zu werden. Er hat inzwischen sogar zwei Bücher zu dem Thema veröffentlicht und postet Hinweise fast täglich auf Instagram. Ein bisschen Geld verdient er damit zwar, der 50-Jährige sieht es aber trotzdem eher als Hobby an. Im Hauptberuf arbeitet der gebürtige US-Amerikaner mittlerweile nämlich an einer internationalen Schule in Braunschweig.
Ich will kein Agent sein, auf gar keinen Fall, also wollte ich nie. Leute haben gefragt, sei mein Agent, be my agent. No, nee, nee. Das ist ein Geschäft, was ich gar nicht kann. Ich weiß das.
Und warum er das nicht kann?
Es ist ein dreckiges Geschäft. Und ich glaube, ich bin zu nett dafür. Ich glaube, ich kann nicht so lügen. Der eine Agent lügt mehr als der andere. Also ich will nicht alle Agenten als Lügner darstellen. Auf gar keinen Fall. Es gibt wirklich gute Agenten. Aber es gibt wirklich schlechten. Was mich immer als Gedanken war, wieso ich kein Agent sein wollte, war, ich wollte die Verantwortung nicht, einen Spieler in meinem Kader zu haben, die ich keinen Job kriegen könnte. Vielleicht hat er eine Familie, vielleicht ist seine Mutter krank oder irgendwas und er braucht dieses Geld. Und ich finde ihm keinen Job. Ich finde für ihn keinen Job. Das ist eine Last, was ich nicht tragen möchte. Ganz klar.
Um zu verstehen, wie das Geschäft der Spielerberater läuft, habe ich für diese Folge mit verschiedenen Menschen gesprochen. Einem Journalisten, einem Spielerberater und dem Geschäftsführer eines Ostclubs. Roter Faden dieser Folge wird aber die Geschichte von Sean McCaw sein. Zum einen, weil er im Grunde der einzige wirklich Unbeteiligte ist und zum anderen aber auch, weil seine Erfahrungen während seiner Spielerkarriere einen ausgezeichneten Eindruck davon vermitteln, wie viel mehr hinter dem Basketballgeschäft steckt, als nur das, was auf dem Parkett passiert. Also fangen wir von vorne an, mit dem Start der Profikarriere von Sean McCaw Mitte der 1990er Jahre.
Die ursprüngliche Plan war in der Summer League als Free Agent und vielleicht komme ich irgendwo rein. Also ich war nicht gut genug, um gedraftet zu werden, das wusste ich. Aber vielleicht als Free Agent. Ich hätte bei der Utah Jazz spielen sollen in der Summer League, in der Rocky Mountain Review damals. Aber dann war die erste Lockout. NBA Lockout und es war alles dicht. Und ich bin ungeduldig, ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich habe meinem Agent gesagt, hey, es war ungefähr September oder sowas. Ich habe ihm gesagt, hey, ich will nur raus. Ist mir scheißegal, wo. Wir hatten einen Vertrag liegen. Ich habe immer noch ein Fax davon. Habe ich immer noch den Vertrag aus Milan. Aber die wollten gucken, ob die einen NBA-Spieler kriegen können. Weil keiner wusste, wie lange die NBA-Lockout dauern würde. Wieso nehmen wir einen College-Rookie, wenn wir einen NBA-Spieler haben können? So, die haben mir ein bisschen zurückgehalten. Und dann haben wir gesagt, scheiß drauf, I just want to play.
Sean McCaw unterschrieb damals in Österreich. Eigentlich wollte er nur ein Jahr dort bleiben und sich für eine bessere Liga empfehlen. Doch nach 2,5 Monaten verletzte er sich schwer. Schienbeinbruch.
Das hat dann die ganze Laufbahn, Pläne und alles drum und dran total daneben geworfen. Zurückblickend war es a good thing irgendwie. Also ich hab meine Meinung über Österreich, über Europa, alles drum und dran komplett geändert in dieser Zeit. Ich hatte, also die Mannschaft, die haben mich behalten, die haben mich weiter bezahlt, obwohl die eigentlich nicht müssten. Denn damals in 1995 hey, Pflaster drauf, erste Fliege nach Hause. Aber die haben mich gehalten und haben alles bezahlt und alles drum und dran. Ja, und dann bin ich geblieben. Also die kamen am nächsten Tag nach meinem OP, weil es ist während ein Spiel passiert und es musste sofort operiert werden. Also es war ganz schlimm, so wie bei Paul George. So ähnlich war das. Bin ich sofort operiert worden. Die haben am nächsten Tag ins Hospital gekommen, hat schon mit meinem Agent gesprochen, haben alle Verträge, Pläne und so durchgekaut, alles drum und dran und haben gesagt, hey, entweder kannst du hier bleiben, wir bezahlen alles, bisschen weniger Geld dafür aber du musst hier bleiben für Rehab, alles drum und dran. Ja, und dann spielst du am nächsten Saison, Anfang nächste Saison. Und ich habe nie eine Verletzung gehabt als Spieler zuvor, nie ein Knie oder irgendwas, gar nichts. Das war meine erste richtig große Verletzung und ich dachte mir, ja, entweder fliege ich nach Hause, muss alles selber bezahlen, mein Rehab, alles drum und dran. Und ich war 2,5 Monate da. Ich habe, glaube ich, 1200 Euro verdient. So, das war Shillings damals, also das ist ungefähr $1,200 habe ich verdient. Ja, okay, ja, ich unterschreibe.
5 Jahre lang blieb der Power Forward danach in Österreich. Er erhielt schließlich sogar die österreichische Staatsbürgerschaft. Später spielte er in Frankreich, Portugal, in der BBL für Oldenburg, dann in England und in der Schweiz. Bis 2006 schließlich seine letzte Station kam. Jena.
Dann bekomme ich den Anruf aus Deutschland wieder von Björn Harmsen. Jena war zu dem Zeitpunkt in der zweiten Liga und er wollte ein Wett haben. Ich war 32 und ich wusste am Ende meiner Karriere, ich wollte nicht so lange spielen. Und ich dachte mir, okay, 2-3 Jahre vielleicht. Dachte ich, okay, klingt spannend, gehe ich hin. Also keiner hätte es erwartet, dass wir die zweite Bundesliga gewinnen, steigen auf. Klar, spiele ich noch ein Jahr. Ja. Und ja, und dann, ich wusste zu dem Zeitpunkt mit Björn, dass ich nicht mehr als eine Saison spielen würde. Und ich habe die Steps gemacht, um Trainer zu werden. Also ich habe mein B-License gemacht, mein A. Ich sollte eigentlich, ursprünglicher Plan, war, dass ich diese Bundesliga-Saison spiele, egal ob wir oben bleiben oder wieder in der Pro A. Dann komme ich als Björns Co-Trainer. Das war der ursprüngliche Plan.
Wie es danach aber weiterging, beschreibt ganz gut die Mechanismen des Geschäfts, die hart sein können. Sean McCaw wurde nämlich gefragt, ob er Trainer werden will, während der eigentliche Coach Björn Harmsen noch im Amt war. McCaw blickt zurück.
Es war ein ganz schwieriges Jahr in der Bundesliga. Wir waren nicht gut genug, um in der BBL zu sein. Wir hatten nicht genug Geld. Und klar, wenn man verliert, Trainer muss weg. Das Problem war, wir kein Geld hatten. BBL ist sehr teuer. Jena hatte nicht viel Geld. Und dadurch, dass ich geplant war, als Trainer, als Co-Trainer zum Björn, kam das dann auf, dass die mich gefragt haben, ob ich die, glaube 15 Spiele noch hätten wir in der BBL. Es war klar, dass wir absteigen. Das war schon klar. Ich glaube, zu der Zeit hatten wir 2 Siege. Und ob ich quasi retire und dann als Head Coach die letzten 15 Spiele mache.
Doch Sean McCaw zögerte.
Zuerst habe ich Nein gesagt. Ich war noch nie Trainer gewesen, nie in mein ganzes Leben. Ich war sicherlich nicht bereit dafür, aber ich bin verdammt ehrgeizig. Da ich das sowieso machen wollte, habe ich nach 2 Wochen überlegt, also die haben mich andauernd gefragt und aus Loyalität zu Björn habe ich Nein gesagt zuerst. Und dann irgendwann hat mein Bruder mir gesagt, hey Sean, du hast nichts zu verlieren. Mach. Und dann habe ich mich umentschieden und dann gab es ein riesen Drama mit Björn, weil er sich hintergangen gefühlt hat, was ich verstehe, weil ich nichts sagen könnte. Ich habe das 2 Wochen als Geheimnis für mich bewahrt. Und eigentlich, wenn ich es nochmals tun würde, würde ich es mit ihm besprechen, weil wir standen uns sehr nah. Und das hat wirklich einen Karl zwischen uns getrieben, was ich verstehen kann. Aber das ist eine Sache, was ich bedauere, dass ich mit ihm nicht gesprochen habe.
Noch heute wirkt es auf mich, als würde diese Geschichte Sean McCaw sehr berühren, sehr emotional für ihn sein. Wenn auch nicht mehr so sehr wie damals.
Ich habe zugesagt und wusste, an einem Samstag spielen wir in Bonn. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, werden die Björn entlassen. Und es war mein bestes Spiel der Saison. Ich habe wirklich alles gegeben. Also es war mein bestes Spiel. Und als wir verloren haben, als ich runterkam vom Feld, bin ich ins Kabine gegangen und habe so bitterlich geweint. Weil ich wusste, erstens, das ist mein letztes Spiel als Profi. Und zweitens, ich werde was machen, was ungewöhnlich ist. Ich hatte Zweifel, ob ich das packe. Und alle haben mich angeguckt, so, what the fuck? What's wrong with him? So, keiner wusste es. Ich habe es keinem gesagt.
Ich finde, dass diese Anekdote sehr gut zeigt, wie wenig wir alle vermutlich ganz oft wissen, was hinter den Kulissen passiert. Wenn wir in diesem Fall manchmal sogar die eigenen Mitspieler nicht wissen, was passiert oder passieren wird. Sean McCaw übernahm das Traineramt jedenfalls. Jener stieg trotzdem in die zweite Liga ab. McCaw blieb aber als Coach dabei.
Aber ich wusste auch, dass ich nicht bereit war. Mein großer Plus als Trainer ist, ich habe ein super Auge für Talent. Die X's und O's war mir damals ganz, ganz fremd. Und wenn man absteigt, die Erwartungshaltung von Fans, von alle drum und dran, sind, wir steigen wieder auf. Wir hätten kein Geld dafür. Also mein Budget für die zweite Liga war wirklich unter alles. Also wirklich ganz schlimm. Aber ich habe eine super Truppe zusammengebaut, die mit einem anderen Coach vielleicht auch noch Aufstiegschancen hätte. Und ja, ich habe einen wirklich guten Truppe zusammengebaut, aber ich war scheiße. Ja, ich war nicht bereit. Ja. Und dann, es kam, wie es kam, so, hat der Manager damals, Steffen Hausdorfer, ist zu mir gekommen und meinte, hey, wenn du das nächste Spiel nicht gewinnst, ist vorbei. Und ich als junger Trainer dachte, ich hätte mehr Support. Und das werde ich nie vergessen. Dann habe ich gesagt, nee, bin ich fertig dann. Wenn du so einen Druck aufbaust jetzt, auch wenn ich dieses Spiel gewinne, weiß ich, die nächste Woche ist es das gleiche Spiel. Das gleiche wie bei Björn. So, und ich sage, nee, dann lösen wir die Vertrag auf und machen es gemeinsam und das war's.
Sean McCaw war nach seiner Zeit in Jena noch in Bayreuth, Cuxhaven und Braunschweig aktiv, entweder als Co-Trainer des Herrenteams oder im Nachwuchs. 2015 endete seine Zeit als Teil des professionellen Basketballgeschäfts. Der heute 50-Jährige trat seinen Job als Erzieher an einer internationalen Schule in Braunschweig an. Ob er sich eine Rückkehr als hauptamtlicher Trainer oder eine andere Funktion im Basketballbusiness vorstellen könnte?
Ich liebe meinen Job. Muss ich ehrlich dazu sagen, ich liebe es. Es gibt keinen Tag in die 8 Jahren, die ich hier arbeite, wo ich nicht zur Arbeit kommen wollte. Ich liebe es. Ich glaube es nicht. Ich glaube, meine Zeit ist vorbei. Jetzt mache ich ein bisschen was. Ich bin U14-Trainer bei der SG Braunschweig. Das als Spaß. Erst dieses Jahr, es hat lange gedauert, dass ich zugesagt habe. Ich habe immer, ja komm, mach. Nee, Als ich aufgehört habe, jahrelang, habe ich gar keinen Basketball mehr geguckt. Weil es erstens ein bisschen wehgetan hat. Und zweitens bräuchte ich diese Pause. Und ich würde sagen, in den letzten seit 2020 steige ich mich mehr und mehr wieder rein. Ist wie eine Droge ist.
Deshalb ist Sean McCaw jetzt irgendwie doch wieder dabei, zumindest als Ratgeber auf Instagram. Dort hatte der Ex-Profi auch schon einmal Milan Nikolic in einem Livestream zu Gast. Nikolic ist Spielerberater und hat in seiner Kindheit und Jugend 13 Jahre lang Fußball gespielt, unter anderem bei Hertha BSC Berlin. Als allerdings aus der Profikarriere nichts wurde, bahnte sich seine Laufbahn als Agent an.
Mir wurde bei so einer Sportlergala, wo ich zu Gast war, hier in Berlin, habe ich einen Spielerberater im Fußball kennengelernt, der fand mich ganz sympathisch. Eigentlich war immer mein Ziel, ich wollte gerne Sportdirektor, wie man das heutzutage so schön nennt, oder General Manager wollte ich immer werden, seit ich 5 bin. Wenn man da mit meinen Eltern drüber spricht, werden die das Gleiche immer sagen. Jetzt ist es halt einfach so gekommen, dass eben dieser Spielerberater, Scout oder wie man das alles nennen mag, dass das nächste dran war. Ja, ich habe das 5 Jahre lang im Fußball gemacht und wie die Umstände es so wollten, habe ich damals Ademola Okulaca kennengelernt, der, denke ich, ein absoluter Begriff sein sollte als eine Legende des deutschen Basketballs, der mich dann wortwörtlich wegrekrutiert hat, um es mal so vorsichtig zu sagen, ohne jegliches Vorwissen vom Basketball oder vom Basketballgeschäft. So bin ich im Basketball gelandet vor jetzt gut 10 Jahren.
Mittlerweile zählt Milan Nikolic, der übrigens International Business und Politikwissenschaften in Halle an der Saale studiert hat, zu den bekanntesten Spielerberatern im deutschen Basketball und arbeitet für die Agentur BeoBasket.
Eigenlob stinkt immer, aber das ist nach, glaube ich, jedem Parameter, den man nehmen kann, die größte Agentur Europas. Wir betreuen, ich glaube, die letzte Zahl ist jetzt aktuell 66 Euroleague-Spieler, was, ich glaube, wenn man das zusammenrechnet, ein gutes Viertel der Euroleague-Spieler ist. Ich selber bin für einen großen Teil natürlich halt für Deutschland verantwortlich, dadurch, dass ich selber in Berlin bin. Ich bin Deutscher am Ende des Tages. Mache aber auch, weil das so ein Steckenpferd von mir ist, sehr, sehr viel im Jugendbereich, quer durch Europa, aber der große Fokus ist halt in Deutschland. Und bei BO Basket ist halt generell so die Ausrichtung, also es ist eine Agentur an sich, wie der Name vielleicht auch sagt, aus Serbien, aus Belgrad, aber der Schwerpunkt der Agentur war außerhalb des ehemaligen Jugoslawiens, sich wirklich auf Top-Talente und Top-Spieler zu fokussieren.
Wie er die Entwicklung auf dem Spielerberatermarkt einschätzt?
Was eine sehr, sehr große Veränderung ist, im Zeitalter von Instagram und Twitter oder X, wie das jetzt heißt, versuchen halt sehr, sehr viele Leute, ihr Glück über die sozialen Medien reinzurutschen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich ein Auditorium aufbauen und dann gewisse Rankings und so weiter aufstellen und ihre Meinung über Spieler öffentlich kundtun und versuchen, so in das Geschäft einzusteigen. Hat natürlich seine Vorteile, seine Nachteile. Es gibt sehr, sehr viele Trittbrettfahrer, sehr, sehr viele Leute, die dann sich ein gewisses Auditorium aufbauen und dann halt auch teilweise, jetzt vielleicht nicht wirklich smarte Dinge sagen, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf die Spieler heutzutage. Es gibt halt wirklich in meiner eigenen Erfahrung zwei Sorten von Spielern. Die einen lassen sich davon beeinflussen und nehmen diese Wahrnehmung tatsächlich wahr. Und es gibt eine andere Gruppe, die das absolut gar nicht interessiert. Ich für mich selber glaube, jeder hat ein Anrecht auf seine persönliche Meinung. Meine Meinung ist jetzt vielleicht nicht zwangsläufig besser als die von jemand anderem. Aber ich glaube schon, dass man sich eine gewisse Reputation aufbauen muss und einen gewissen Track Record, wie man das so schön heutzutage nennt, bevor man da einfach ins Leere quatscht. Und beim Beratern ist es tatsächlich ähnlich. Es ist teilweise sehr jung geworden. Seit ich angefangen habe, hat sich das sehr, sehr durchgemischt. Und ich glaube halt einfach, dass die Konkurrenz größer geworden ist.
Darüber, wie schwer es ist, sich in diesem Konkurrenzkampf durchzusetzen, sprechen wir später noch ganz ausführlich. Milan Nikolic, der liefert da wirklich sehr spannende Einblicke. Aber zunächst interessiert mich, nach welchen Grundsätzen der 35-Jährige bei seiner Arbeit handelt und Entscheidungen trifft.
Für mich ist es sehr wichtig, vor allen Dingen dadurch, dass ich mit vielen jungen Spielern zusammenarbeite, ganz klar zu verstehen, okay, das sind Leute jetzt mit Träumen, die es potenziell vielleicht auch nicht schaffen werden. Ich glaube, diese Utopie, die teilweise verkörpert wird von vielen Menschen im Sport, ist jetzt nicht nur Spielerberatern, es ist halt einfach, okay, ich bin jetzt mit vielleicht 14, 15, 16 ein sehr talentierter Spieler, vielleicht sogar der talentierteste in meinem Jahrgang. Dann wird davon ausgegangen, dass es zwangsläufig zu einer Profikarriere führt. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich ein Spielerberater, vor allen Dingen jetzt, wenn er mit jungen Menschen zusammenarbeitet, Erfahrungswerte weitergeben muss. Erfahrungswerte aus seinem eigenen Leben, aus diesem Berufsleben und versuchen muss, diese Menschen in eine Richtung zu steuern, dass alles in einer gewissen Balance ist. Ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter davon zu sagen, ich ranke Basketball immer sehr weit hinten bei den Menschen. Ich sage immer wieder, du bist primär Sohn, Bruder, Schüler, Freund und dann erst Basketballer. Weil am Ende des Tages ist es ein Hobby, vor allen Dingen in einem jungen Alter. Und die Basketballwelt, das wissen, glaube ich, jetzt die meisten Menschen ja auch nicht. Wenn man ein bestimmtes Niveau nicht erreicht, dann ist das jetzt auch nicht so, dass man mit Geld zugeschmissen wird. Also man muss wirklich schon ein vernünftiger BBL-Spieler werden, um vernünftiges Geld zu verdienen, wo man sich auch etwas beiseite legen kann. Und das sind, glaube ich, denke ich, die wichtigsten Ansätze. Und dann gibt es halt leider Leute in diesem Geschäft, die dann halt auch sagen so, okay, ich versuche jetzt so schnell wie es geht, maximal einzucashen. Weiß ich nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich will ja jetzt nicht urteilen, aber dann rutscht man halt in meinem Geschmack wieder in diese Menschenhandelsschiene. Weil am Ende des Tages kann ich später vielleicht noch eine Geschichte zu erzählen, die mich geprägt hat in meinem Berufsleben. Als ich angefangen habe, habe ich einen Fehler gemacht bei einem Spieler, der mich heute nicht wirklich verfolgt, aber der mich sehr geprägt hat. Wo ich halt sage, ich kann in der Theorie 1 Million Spieler haben, aber dieser eine Spieler hat immer nur eine Karriere. Und ich habe deswegen diese Verpflichtung, diesem Menschen und seiner Familie gegenüber, das Maximum aus dieser Karriere rauszuholen. Und wenn dieses Maximum pro A, pro B ist, dann ist das so. Aber am Ende der Karriere will ich mit diesen Menschen weiter zusammengearbeitet haben.
zurückgucken und sagen, wir haben nichts falsch gemacht. Es war einfach nicht mehr drin. Das ist mein persönlicher Ansatz, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Natürlich. Jetzt wollen wir die Geschichte, die ihn geprägt hat, auch hören.
Also es ist einer meiner ersten Klienten gewesen. Jemand, der mir sehr, sehr auch ans Herz gewachsen ist. Und Einzelkind, der in der serbischen Nationalmannschaft gespielt hat, in einem sehr talentierten Jahrgang, im 97er Jahrgang, der auch Silber bei der EM damals U16 gewonnen hat und so weiter und so fort. Der hat sich exzellent entwickelt über 2 Jahre und dann ging es darum, es ging darum, Wechsel zu machen. Er war bei einem kleineren Verein in Serbien und alle serbischen Vereine standen an und ich war damals fest von der Idee besessen, dass er unbedingt nach Spanien musste. Und er hatte wirklich tatsächlich auch aus Deutschland Angebote jetzt von Bamberg und Alba, um konkret zu sein. Ja, ich habe ihn ein bisschen in diese Richtung gepusht mit Spanien, ohne eigentlich alles sauber durchdacht zu haben. Und am Ende des Tages hat er da nicht mal eine Saison durchgehalten und das hat einfach nicht funktioniert. Er ist nach Serbien zurückgekommen und diese Erfahrung hat ihn halt einfach so negativ geprägt, dass er so ein bisschen seine Motivation verloren hat und dann halt in der ersten serbischen Liga weiterhin rumdümpelt. Also er hat mir das jetzt nie sehr wirklich tatsächlich vorgeworfen, aber das ist etwas, was ich mir selber vorwerfe. Ich hatte es ja auch vorhin gesagt, ich glaube, es ist utopisch zu denken, dass alles perfekt klappt. Ich glaube, dass Leistungssport und konkret Spielerberatung eine Minimierung von Fehlern darstellen muss. Das heißt, dass es darum geht, gewisse Risiken abzuwägen und Chancen zu maximieren. Es gibt Leute, die haben ein bisschen mehr Glück, es gibt Leute, die haben ein bisschen weniger Glück. Das ist mein Erfahrungswert jetzt über diese Jahre gewesen.
Einen Aspekt, den Milan Nikolic bereits angedeutet hat, finde ich extrem wichtig. Berater, die langfristig erfolgreich sein wollen, müssen eben nicht immer nur das knallharte Geschäft und die Zahlen im Kopf haben, sondern auch den Spieler als Menschen sehen. Sie müssen mitfühlen, irgendwie auch mitleiden. Zumindest bis zu einem gewissen Grad.
Man durchlebt irgendwo die Höhen und Tiefen seiner Jungs, seiner Klienten. Ja, ich für mich, das ist etwas, was ich einfach lernen musste, einen gewissen Grad an Emotionen dann halt auch teilweise rauszunehmen. Ich bin von Haus aus ein sehr, sehr emotionaler Mensch, wer mich gut kennt, aber es ist, glaube ich, am Ende des Tages wirklich wichtig, komplett rational zu bleiben, weil diese Leute, es ist ein Vertrauensverhältnis, was sich aufbaut. Und diese Leute sagen, okay, wenn ich dir jetzt nicht damit vertrauen kann und dafür habe ich dich, dann wem soll ich vertrauen? Dann brauche ich einen neuen Menschen.
Also zum einen mitfühlen, empathisch sein, auf der anderen Seite aber auch fokussiert genug bleiben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das wird von einem Spielerberater verlangt. Und das ist nicht immer einfach. Ich erinnere mich noch genau an den August 2017. Damals habe ich Milan Nikolic kennengelernt, denn er war der Berater von Sergio Kerouš, Profi des Synthetics MBC aus Weißenfels. Der Anlass war ein trauriger. Sergio Kerouš war an Hodenkrebs erkrankt. Für die ganze Geschichte empfehle ich euch die allererste Folge von Ostball, in der es um diese so schwere Zeit im Leben von Sergio Kerouš geht. Jedenfalls waren das damals Wochen und Monate, die auch Milan Nikolic als Berater sehr mitgenommen, ihn mitleiden lassen haben.
Tatsächlich hatte ich jetzt im Sommer eine Situation mit einem meiner Jungs, wo es einen ähnlichen Verdachtsfall gab und dann ist das alles so ein bisschen wieder hochgekommen. Bei egal wem, wenn das passiert, ist das natürlich, selbst wenn man mit Menschen nicht verbunden ist, kriegt man da so eine Schockreaktion. Geschweige denn jetzt mit jemandem, mit dem man zusammenarbeitet, mit dem man jetzt vielleicht nicht täglich, aber mehrfach die Woche Kontakt hat. Ich glaube, da geht's dann primär gar nicht drum zu sagen, okay, wie geht's da weiter mit der Karriere, sondern wie kriegt man diesen Menschen möglichst sauber durch diese eklige Krankheit. Ich habe zu der Zeit mit Sergio mit Adamola gearbeitet. Adamola war jemand, der das selber durchlebt hat, diesen Krebs. Ist ja auch leider jetzt vor knapp 2 Jahren auch an dieser lästigen Krankheit auch verstorben. Ich glaube, das waren viele Erfahrungswerte, die ich auch von ihm mitgenommen habe, die er auch Sergio damals mitgeteilt hat, wie man mit dieser Situation umgeht. Ich glaube, Sergio generell ist, jeder kennt ihn ja, ist ja eine Frohnatur, ein Mensch voller Energie. Ich glaube, das ist dann halt auch in so einer Situation immer das Wichtigste.
Der Umgang eines Beraters mit den Spielern. Dieses Thema führt uns zurück zu Sean McCaw, dem Ex-Profi und jetzigem Ratgeber für junge Profis. Woran Spieler einen seriösen, einen guten Berater erkennen, wollte ich von ihm wissen.
Ich sag immer, wenn ich Leute berate, du wirst nicht wissen, wie gut dein Agent ist, bis 2 Dinge haben. Und die sind beide schlechte Dinge, was dir passieren können. Ein Job zu finden, Negotiations zu machen, das macht jeder Agent. Das ist ihr Hauptjob. So, Das machen die tagtäglich. Anrufen, schicken Profile raus. Das ist das, was die jeden Tag machen. Das unterscheidet sich kaum von einem Agent auf den anderen. Die zwei Dinge, was passieren könnte, wo man ganz schnell herausfinden kann, wie gut mein Agent ist, ist, entweder wirst du gefeuert oder verletzt. Ich habe das von meiner eigenen Verletzung erfahren. Mein Agent war bombastisch, der war super. Der hatte alles im Griff. Wie gesagt, am nächsten Tag war alles geregelt. Und von meiner Erfahrung weiß ich, wie das geht. Und wenn du gefeuert wirst, habe ich auch erfahren. Ich bin nur einmal gefeuert worden, nicht weil ich scheiße gespielt habe, aber weil ich die bestbezahlte Spieler war und unser Großer wurde verletzt. Die bräuchten einen Großer und Großen sind teuer. Und von daher war ich expendable. Aber mein Agent hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Der hat mich angerufen an einem Samstag und Montag war ich auf dem Flug nach Portugal. Ich habe ein sehr gutes Angebot bekommen, so Ablösesumme von meinem Verein. Man sagt immer, wenn man gefeuert wird, kannst du dir vorstellen, 1 bis 3 Monate Gehalt wirst du kriegen. Wenn es 3 ist, hast du einen super Agent. Oder die haben eine gute Beziehung mit dem Verein. Wenn es 1 ist, sieht nicht so gut aus. So, und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe 4 Monate bekommen. Und die versuchen immer, wenn man gefeuert wird, erstens, dass die Spieler kein Geld verlieren dadurch. Das heißt, diese 3 Monate, 2 Monate Gehalt, was man kriegt, ja, und dann einen neuen Job bekommen, was nicht weniger ist, als was man ursprünglich hätte. So, nicht, dass man mit Minus aus dieser Sache rausgehen. Und das ist so eine Sache, was unterscheidet viele Agenten. Einen sehr guten und einen schlechten. Wie die mit Verletzungen und Spieler gefeuert, wie die damit umgehen.
Nochmal zur Erklärung. Was Sean McCaw mit Ablösesumme meint, ist eher als Abfindung gemeint, die ein Spieler erhält, wenn ein Club ihn feuert. Er sagt also, dass du als Spieler vor allem in Härtefällen erkennst, ob dein Berater gut oder schlecht ist. Da frage ich mich allerdings, so etwas wissen zum Beispiel junge Spieler aus den USA ja vorher nicht, wie ihr Agent mit solchen Situationen umgehen wird. Es sei denn natürlich, sie haben Beispiele von anderen Spielern gehört. Aber trotzdem, worauf sollten sie denn vorher achten?
Ich glaube, viele Agenten nehmen ihren Job ernst. Viele werden auch zu FIBA Agents. Also ich würde raten, alle Spieler einen FIBA Agent zu kriegen. Ist nicht immer einfach. Es ist nicht so, dass ein FIBA Agent ein besserer Agent ist. Genauso wie ein Trainer mit einer A-Lizenz heißt nicht, dass er besser ist als ein Trainer mit einer B-Lizenz. Es ist einfach nur, dass der FIBA Agent nimmt seinen Job wahrscheinlich ernst. Der ist wahrscheinlich Hauptjob Agent. Das heißt, er dedicated sich für das Job.
Auch in Deutschland gibt es eine Lizenz für Spielervermittler, die von der BBL und dem Deutschen Basketballbund in Kooperation mit der zweiten Liga und der Nachwuchsbasketball-Bundesliga ausgearbeitet wurde. Angelehnt ist diese an die Regelungen der FIBA, also des Basketball-Weltverbandes. Dass es gar nicht so einfach sein dürfte, solch eine Lizenz zu erlangen, bestätigt auch Milan Nikolic, wenngleich er zur FIBA-Lizenz auch sagt:
Ich habe tatsächlich gar keine. Ich habe nur eine FIFA-Lizenz, also weil ich ja auch Fußball mache. Die FIFA-Lizenz, da kann ich euch sagen, da ist die Durchfallquote bei weit über 50% gewesen, also sehr, sehr hoch.
Spieler sollten also darauf achten, dass ein Agent auch eine Lizenz als Spielervermittler hat, was ihn natürlich nicht gleich zu einem guten, aber zumindest zu einem seriösen Berater machen sollte. Denn Sean McCaw berichtet, dass es immer mehr Betrüger, auf Englisch Scammer, gibt, die sich als Agenten ausgeben und die Träume junger Menschen gnadenlos ausnutzen, um schnelles Geld zu verdienen.
Es ist wirklich krass und es gibt ein paar sehr bekannte Scammers und das ist wirklich schade, weil die gehen auf die Wünsche, diese Träume vom Spieler, die, wenn ich sage ignorant sind, heißt es nicht, dass die dumm sind, aber die wissen nicht. Die wissen nicht, wie es läuft. Viele Amis, die haben keine Ahnung, wie es hier läuft, was man tut, wie Verträge aussehen, dass du kein FIBA-Transfer bezahlen musst oder du musst nicht für dein was sehr häufig ist, dein Visa bezahlen. Also die sind Dinge, die Teams regeln. Aber ein Scammer sagt, hey, ich habe einen Job für dich, hier ist ein Fake-Vertrag, die brauchen dich morgen, schick mir 300 für dein Visa und dann hörst du von ihm nie mehr. Also das ist wirklich krass und wirklich schade. Die sind keine Agenten. Die sind Scammers. Ja? Das ist ein ganz krasser Unterschied.
Immer wieder würden gerade junge Spieler auf solche Tricks hereinfallen, sagt Sean McCaw.
Das tut mir leid. Und deswegen tue ich auch, was ich tue, mit dieser Beratung assistieren. Es sind so viele, die Geld verloren haben, weil die nicht wussten, die nicht besser wüssten.
Und weil die Betrugsmaschen von den angeblichen Spielerberatern leicht umzusetzen seien. Sean McCaw sagt,
es ist sehr einfach heutzutage, weil es so viele Spieler gibt, Häufig ist es so, dass besonders bei Facebook, es gibt Gruppen, Facebook-Gruppen, wo Jobs angeblich gepostet werden. Spieler X sieht das, schreibt, ich bin Point Guard, ich möchte diesen Job haben. Scammer, die sind sehr geschickt, die sind sehr good at their job. Und du musst es schon vorstellen, es sind so viele Spieler, wenn ich 10 Scammer, wenn ich 10 Nachrichten rausschicke und 2 zurückkomme, ich sage Visa 300, die sind immer kleinen, verhältnismäßig kleine Beträge, was man ganz schnell kriegen kann. Es sind nicht Tausende von Euros, was die schicken, 300. Wenn ich 10 E-Mails rausschicke, das kostet mir nichts. Als Scammer. Wenn 2 zurückkommen und sagen, ja, das ist 600 Euro für gar keine Arbeit.
Solche Betrüger machen sich vor allem einen Fakt zugute. Zu Beginn ihrer Profikarriere brauchen fast alle, zumindest ausländische Spieler, die nach Europa kommen wollen, einen Berater. Das weiß auch Rupert Fabich, Basketballjournalist, der unter anderem für das Fachmagazin Big und das Hamburger Abendblatt berichtet und enge Kontakte in die Beraterszene pflegt.
Es gibt wenige Spieler sicherlich, die es sich leisten können, vielleicht auf einen Berater zu verzichten oder die ein wenig unabhängig davon sind, auch wenn sie einen Berater haben, weil sie einen gewissen Namen haben, weil sie Beziehungen haben, weil sie ein Standing haben. Aber gerade, glaube ich, US-Amerikaner, die in den europäischen Markt kommen, sind absolut davon abhängig, einen Spielerberater zu haben, der sie an die entsprechenden Stellen bringt, an die Teams anbringt.
Auch Sean McCaw bestätigt das.
Am Anfang braucht man auf jeden Fall einen Agent, weil ich als Ami, ich habe keine Kontakte. Ich kann nicht Alba Berlin anrufen und meine Services bieten. Was ist mein Value? Wie Verträge kenne ich nicht. Also du brauchst jemanden, der dich reinbringt. Das auf jeden Fall. Vets brauchen keinen Agent. Ich hatte jahrelang keinen Agent, weil ich wusste mein Marktvalue, wo ich war und ich konnte es selber aushandeln. Ich hatte eine, aber so im Hintergrund. Falls eins von den beiden Dingen passieren, feuert oder verletzt, damit keiner mich take advantage of me. So. Aber die waren so freundmäßig. So, mein Kumpel ist Agent und wenn irgendwas passieren würde, er würde mich schützen. So.
Wie er die Beraterlandschaft im deutschen Basketball generell einschätzt, das will ich auch von Rupert Fabich wissen.
Ich finde, das wird immer so ein bisschen schwierig dargestellt. Ich würde es mal so eine 90-10-Theorie aufstellen dahingehend. 90% der Berater sind wirklich absolut grundsolide, seriös, gut. Die 10% der schwarzen Schafe lassen es mitunter so aussehen oder die sind mitunter so gravierend schlecht, dass es das Verhältnis fast so 10-90 wirkt, dass in der öffentlichen Ansicht immer 90% der Berater nur schmierige, geldgeile Typen sind und 10% seriös. Tatsächlich würde ich es aber genau andersrum gewichten. Nur eben diese 10% schlechten, die sind so offenkundig und ruinieren dann manchmal das Bild der anderen.
Denn diese 10% der Berater seien solche,
die wirklich nur aufs Geld schauen. Die nur schauen, wo kann er einen Cent mehr verdienen und ihn gegebenenfalls auch in eine Situation bringen, in dem der Spieler überhaupt nicht reüssieren kann, zu Vereinen bringen, die nicht regelmäßig zahlen, wo es eine chaotische Situation ist, die dem Spieler einfach langfristig damit schaden, die ihm vielleicht ein besseres Gehalt einbringen, aber langfristig in der Karriere überhaupt nicht hilfreich sind, die schlecht mit Vereinen kommunizieren. Da gibt es, glaube ich, schon einige Beispiele dafür. Es gab ja sicherlich prominent vergangenen Sommer das Beispiel Nolan Adekunle, auch mit Ostballbezug mit den Chemnitzern. Da würde ich es gar nicht unbedingt dem Berater ankreiden, direkt, dass es dessen Fehler war. Der hat ja er wollte im Sinne einer höheren Sache handeln, dass nämlich dem Spieler da die Möglichkeit gegeben wird, in der Bundesliga zu spielen. Das ist dann alles ein bisschen schief gegangen. Das ist so ein prominentes Beispiel, wo ich gar nicht sagen würde, es ist nur jetzt dem Berater anzukreiden, was aber dann offenkundig sehr negativ gesehen wird.
Kurz zur Erklärung. Nolan Adekunle wollte im Sommer vom Erstliga-Absteiger aus Frankfurt zu den Niners Chemnitz wechseln, also in der BBL bleiben. Man war sich dort wohl auch schon einig, allerdings soll es falsche Angaben des Beraters gegeben haben, ob der Spieler denn zu haben sei oder nicht. Können wir an dieser Stelle nicht nachprüfen? Jedenfalls landete der Fall schließlich vor dem Arbeitsgericht und Adekunle musste in Frankfurt bleiben. Eher ein Negativbeispiel. Aber Rupert Fabich sagt auch,
Positivbeispiele gibt es, glaube ich, sehr viele von den Beratern, die lange am Markt sind, die ja nicht ohne Grund auch so lange da am Markt sind und eine gewisse Anzahl an Spielern auch betreuen. Eins, was ich persönlich natürlich sehr gut kenne, weil ich ihn gut kenne, ist Justus Hollatz, der schon sehr früh in Hamburg viele Angebote bekommen hat von Beratern und sich dann mit einem zusammengeschlossen hat, den Milan. Da gibt es einen langfristigen Karriereplan, eine Rundumbetreuung, der wird besucht, da gibt es fast tägliche Anrufe, da wird nicht geschaut, okay, wo kann er jetzt 3 Cent mehr verdienen nächste Saison, sondern wo ist auch wirklich die Optimalsituation für den Spieler, um sich langfristig zu entwickeln, um langfristig monetär das Maximum rauszuholen, aber auch gerade sportlich da eine gute Situation vorzufinden. Und da fand ich ganz interessant, ich hatte den Justus vergangenen November in Istanbul besucht und hat er mir auch geschildert, wie es damals darum ging, ihn für Agenturen anzuwerben. Natürlich viele mit ihm vorgesprochen haben, einige wenige saßen dann auch bei seinen Eltern auf der Couch und es gab eben auch diese Negativbeispiele. Hat er ein Spiel genannt, hatten die Towers damals in Ulm verloren in der ersten Bundesliga-Saison. Das war eine richtig üble Klatsche mit 30, 40 Punkten und nach dem Spiel sei dann ein Agent auf ihn zugekommen und hat gesagt, Mensch, war kein gutes Spiel, aber du warst der Lichtblick, das fand ich richtig gut, du warst das einzig Positive in dem ganzen Spiel und 4 Jahre danach habe ich noch so eine Verachtung in Justus' Stimme gehört und so eine Wut darauf, weil er gemeint, das war das Letzte, was ich in der Situation hören wollte, wir haben gerade verloren, ich war enttäuscht, dann ist es mir völlig egal, ob ich der Lichtblick war. Und da war für ihn auch schon klar, dass er mit dem Berater nicht zusammenarbeiten will, weil er eben auch eine ehrliche Kommunikation wünscht.
Also entschloss sich Justus Hollatz, Basketball-Weltmeister und eines der größten deutschen Talente auf der Aufbauposition, mit Milan Nikolic zusammenzuarbeiten. Nikolic blickt zurück.
Das ist jemand, der dann halt zu einem Zeitpunkt von wortwörtlich, denke ich mal, jedem Agenten in Deutschland rekrutiert wurde, wo ich mich sehr, sehr, sehr lange um seine Gunst bemüht habe. Ich bin sehr froh, dass das dann halt auch geklappt hat und wir haben wirklich damals einen Plan aufgestellt, wo wollen wir in 5 Jahren sein. Und dieses Ding in 5 Jahren, was wir uns gegenseitig immer gesagt haben, so, wir wollen in 5 Jahren auf Euroleague-Niveau sein. Und jetzt war es tatsächlich nach 4 Jahren, dass er halt bei Anadolu Efes spielt als deutscher Point Guard und das ohne niemanden zu nahe treten zu wollen, das hat vor ihm nur Dennis geschafft in der NBA. Und ich glaube, das spricht für ihn als Menschen, für ihn als Talent. Ich will mir da jetzt selber, ehrlich gesagt, gar nicht großartig irgendwelche Lorbeeren einschieben, weil am Ende des Tages ist er der arbeiten muss. Nicht nur er, sondern der Spieler. Und der performen muss. Aber damals, ohne jetzt konkreter zu werden, gab es schon der Move aus Hamburg weg nach Spanien. Da haben Leute wirklich tatsächlich nur drauf gewartet, dass er 1, 2 schlechte Spiele hat, um da direkt in eine Kerbe zu hauen. Aber das Wichtigste war in dem Moment, glaube ich, dass er von seiner Familie, von seinem Umfeld, von uns als Agentur auch wirklich auf diese Szenarien vorbereitet wurde und auch absolut im Kopf bereit war. Also es war klar, dass es ein Up and Down sein wird, vor allen Dingen im ersten Jahr, neues Land, neue Kultur, neuer Trainer, neues alles. Erstes Mal weg von zu Hause, aber der hat das tatsächlich exzellent gemeistert. Ich glaube, am Ende des Tages ist es halt wichtig, jeden Menschen da individuell zu betrachten und zu sehen, okay, Was braucht er jetzt?
Unterschiedliche Ziele zu unterschiedlichen Stufen in der Karriere können aber auch zur Folge haben, dass ein Spieler seinen Berater ab und an wechselt. Rupert Fabich erzählt.
Ich habe mal gehört eine Statistik, dass es im Schnitt alle 3 Jahre der Berater gewechselt wird. Das ist tatsächlich der Fall. Es gibt ja auch Berater, die Spieler abwerben. Ist, finde ich, nicht die schönste Seite des Geschäftes, aber es gehört eben zum Geschäft dazu. Und das, ich will es gar nicht einordnen, ob ich es jetzt gut, schlecht finde. Das ist, glaube ich, etwas, was man gar nicht beurteilen kann oder beurteilen muss, weil es einfach Teil des Businesses ist, dass man Spieler auch proaktiv anspricht und meint, ey, du, ich habe hier gute Kontakte in die NBA, ich habe hier gute Kontakte dorthin, wie wär's, willst du nicht zu mir wechseln? Und dann ist es wieder am Spieler selber zu schauen, okay, das passt für mich, das passt vielleicht nicht für mich.
Bevor wir uns mit dieser Seite des Geschäftes noch einmal genauer beschäftigen, will ich erst einmal noch von Rupert Fabich wissen, wie die Zusammenarbeit auch zwischen Journalisten und Agenten abläuft oder ablaufen kann. Schließlich gilt Rupert Fabich als der Basketballjournalist in Deutschland, der am häufigsten exklusive Transfermeldungen verkündet. Und na klar, das ist ein offenes Geheimnis. Ohne gute Kontakte in die Beraterszene würde das ziemlich sicher so nicht funktionieren.
Ist höchst individuell. Also wenn man als Journalist möchte, kann man sicherlich mit Agenten zusammenarbeiten und kann sich bei denen melden, kann nachfragen, wie sieht's aus, um einen Überblick zu bekommen. Man kann es aber auch sein lassen. Also es gibt, würde ich sagen, in Deutschland im Basketball gibt es wenig Journalisten, die aktiv mit Beratern zusammenarbeiten. Oder was heißt zusammenarbeiten, klingt auch ein bisschen falsch. Es ist jetzt nicht so, dass da, mir zumindest nicht bekannt, dass hier in Deutschland Gelder fließen, sondern dass es eher ein Austausch ist. Man gibt sich Informationen, das ist eher ein Informationshandel. Man sagt mal, ja, ich habe gehört, da wird ein Kaderplatz frei, ist vielleicht einer von deinen Spielern interessant für oder kannst du mir, hast du was gehört, wer da vielleicht hingeht? Und ich sag mal so, also ich persönlich profitiere als Journalist hier in Deutschland viel mehr von den Beratern als umgekehrt. Also ich weiß, dass ich da viel mehr in der Bittstellerposition bin. Habe aber auch gehört, dass es in anderen Ländern, gerade wenn man so ein bisschen südöstlicher geht, auch mal so ist, dass es Agenten gibt, die sagen dem Journalisten, ey, schreib mal hier, mein Spieler so und so ist interessant dafür oder er ist bei Verein XY im Gespräch, kriegst einen Huni oder ich steck dir mal wieder was anderes zu. Das ist mir hier in Deutschland nicht geläufig, aber solche Beispiele gibt es und ich glaube, wenn man auch so sich mal durch die sozialen Medien scrollt, manchmal kann man dann auch relativ simpel herauslesen, wer da gerade was aus welchem Grund gepostet hat. Aber wie gesagt, die Zusammenarbeit funktioniert auf einer höchst individuellen Basis, aber auch immer sehr, sehr vertraulich. Also ich kriege auch oft aus Vereinen, von Spielern, von aber eben auch Beratern Hintergründe, die weiß ich, aber da weiß ich, wenn ich die schreiben würde, dann würde das die Quellen absolut verbrennen und dann ist es manchmal oder sogar sehr häufig cleverer oder auch einfach von einem Vertrauensverhältnis gegeben, dann eben auch das Wissen für sich zu behalten. Es hilft dann manchmal, die Hintergründe einordnen zu können.
Lasst uns auf den Aspekt zu sprechen kommen, den Rupert Fabich angesprochen hat, nämlich Berater werben Spieler anderer Agenten ab. Und wer könnte darüber besser sprechen als Milan Nikolic, der ja schon seit 10 Jahren in dem Geschäft unterwegs ist. Wie dreckig das Business in dieser Hinsicht wirklich ist?
Sehr. Es ist halt wirklich ein Fressen und Gefressenwerden Geschäft. Realistisch gesehen, Agenten nutzen teilweise allerlei Hebel. Klar, es gibt Spieler, die haben noch keinen Berater und die behalten einen Berater die ganze Karriere. Also ein Großteil meiner Jungs hatte nur mich in der Karriere. Hat sich halt einfach so ergeben. Aber es gibt halt auch Jungs, die ich woanders abgeworben habe, wie auch andere Agenten. Und dann gibt es halt verschiedene Herangehensweisen. Ich persönlich gehe jetzt nicht zwangsläufig, also egal wie talentiert ein Spieler ist, wenn ich mit einem Agenten tatsächlich gut bin, wir müssen nicht befreundet sein, aber wenn es ein professionelles Respektlevel zueinander gibt, dann ist das für mich die Grenze. Aber es gibt dann halt auch wirklich andere Agenten, wo ich weiß, die einfach nur auf Masse aus sind, die einfach nur auf Profit aus sind. Und wenn es wirklich dazu kommt, dass sie einen talentierten Jungen haben, wo ich glaube, dass er nicht gut beraten wird, dann gehe ich selber da auch drauf und versuche den Jungen auch vom Gegenteil zu überzeugen oder ihm andere Perspektiven aufzuzeigen. Und ich glaube, das ist halt so die ekligste Seite an diesem Geschäft. Ich kenne dann halt auch Kollegen, die haben 6-7 Jahre mit jemandem zusammengearbeitet, wirklich, vielleicht auch nicht wirklich was falsch gemacht, nur kam einfach jemand und hat teilweise auch einfach Geld hingelegt und den Spieler gekauft. Also beim Spieler selber. Das sind Sachen, die passieren. Das sind traurigerweise nicht nur Gerüchte. Also das Geschäft ist, ich würde sagen, im Großteil sauber und professionell. Aber es gibt Schattenseiten. Es wäre falsch, die nicht zu nennen.
Es würde aber eben auch oft Vorurteile geben, wenn man Entscheidungen eines Spielers oder seines Agenten von außen betrachtet, sagt Milan Nikolic.
Ich hatte jetzt im Sommer mit Jack Cahill, das ist ein 2006er Guard, der jetzt bei Rasta Fechter spielt. Jack war bei Alba Berlin. Und als wir gesprochen haben, als es dazu kam, dass er wechselt und er jetzt wirklich zu diesen, auch tiefer in die Gründe zu kommen, hieß es auch teilweise hier aus Berlin so, ja, komplett verrückt, was machst du da? Wer hat jemals so einen Transfer gemacht?
Wurde auch gesagt, Jack ist auch verrückt, ich hätte ihn den Kopf verdreht und der wird damit Geld zugeworfen und was weiß ich alles. Am Ende des Tages ging es um die Perspektive, die vom Verein dargestellt wurde. Und die Perspektive war, dass ein 17-jähriger deutscher Guard 20 Minuten in der Pro A spielen kann oder eine große tragende Rolle haben kann. Wie er sich entwickelt hat und was alles passiert ist im vergangenen Jahr, gibt mir dann irgendwo auch recht, wo ich sage, okay, vielleicht wäre das bei Alba auch passiert, vielleicht auch nicht. Das sind diese Erfahrungswerte, die man dann teilweise mitnimmt, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist, die man dann halt auch die nächste Generation dann überträgt.
Was sich bereits angedeutet hat. Die Interessen des Spielers und dessen Agenten auf der einen Seite passen natürlich nicht immer zu denen der Vereine. Wie die Zusammenarbeit in solchen Fällen abläuft?
Ich überlege jetzt, wie ich die diplomatischste Antwort geben kann. Nee, also tatsächlich ist es so, ich glaube, wenn du damit mit einigen Sportdirektoren und Entscheidungsträgern jetzt konkret in Deutschland sprichst, werden sie dir das sagen, dass ich, glaube ich, einer von eher der lästigeren Sorte bin, weil ich an sich eine sehr klare Idee immer habe, in welche Richtung das vertraglich gehen soll. Und es gibt dann halt gewisse Sachen, wo ich halt auch einfach nicht mit mir verhandeln lasse. Wo ich dann halt auch sage, okay, wenn die Konsequenz daraus ist, dass du jetzt nicht mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann ist das für mich auch okay. Und die Vereine gibt es. Ich werde mich nicht hinstellen und sagen, die lieben mich alle. Die Vereine gibt es, dass die Vereine, die sagen, naja, Milan muss ich jetzt nicht unbedingt zusammenarbeiten. Das ist für mich auch okay. Weil am Ende des Tages, und das sage ich den Verantwortlichen immer, ich arbeite nicht für den Verein, ich arbeite für den Spieler. Deswegen ist es für mich der Ansatz immer, wie hole ich das Optimum das vertragliche Optimum für den Spieler heraus? Und wenn die Konsequenz daraus ist, dass sich vielleicht eine Beziehung zu einem Verein verschlechtert, dann ist das so. Aber sie wird sich auch wieder verbessern.
Milan Nikolic nennt ein Beispiel.
Ich weiß nicht, ob er diesen Podcast hören wird, aber Marvin Willoughby von Hamburg war sicherlich nicht happy, dass Justus gegangen ist mit mir. Und das war eine Zeit lang jetzt vielleicht nicht die beste Stimmung, die man haben kann. Aber mit der Zeit ist es halt wieder auf ein entsprechendes positives Niveau gekommen. Ich glaube, das gehört irgendwo zu dem Geschäft, dass es zu Reibereien kommt. Am Ende des Tages, glaube ich, überwiegt irgendwo die Professionalität und auch bestimmt irgendwo auch die menschliche Seite.
Und auch für Sean McCaw steht fest, gute Agenten handeln vor allem im Sinne des Spielers und arbeiten mit ihm zusammen.
Und es gibt Agenten, die arbeiten mit dem Verein anstatt den Spieler. So, die verhandeln ein schlechteres Deal, weil die immer noch Spieler abgeben möchte an den Verein. Das heißt, die kämpfen nicht für dich, sondern für den Agent seine Zukunft. Und das ist ein schlechter Agent. Aber das passiert oft. Es passiert sehr oft.
Ein Agent muss klar auf der Seite des Spielers stehen. Das haben wir jetzt zweimal gehört. Martin Geißler, Geschäftsführer des Syntenix MBC aus Weißenfels, sieht das allerdings ganz anders.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Agenten nicht klar auf der Seite des Spielers stehen, aus meiner Sicht. Ich verstehe natürlich, dass Agenten auch in einer Drucksituation sind, Spieler überhaupt zu verpflichten, unter Vertrag zu nehmen und auch zu behalten. Weil da draußen laufen halt so viele Agenten rum, die sagen ihren Spielern, nächstes Jahr bist du in der NBA, dein Gehalt verdreifachen wir nächstes Jahr, wenn du bei uns bist. Das wollen natürlich Spieler gerne hören. Aber auf der anderen Seite haben Agenten ja auch eine Verantwortung den Clubs gegenüber. Weil sie verkaufen den Clubs am Ende Spieler, erzählen den Clubs, was können die Spieler sportlich, wie sind die Spieler als Persönlichkeit, wie verhalten sich Spieler. Agenten haben so eine große Macht, weil eigentlich nur sie wissen, wie der Markt draußen wirklich ist. Ja, was für Gehälter sind da, was kann MBC bezahlen, was kann Tübingen bezahlen, was kann Ulm bezahlen. Das sind so Informationen, die wir uns vielleicht alle so ein bisschen zusammenreimen und erahnen. Aber am Ende sind eigentlich nur die Agenten diejenigen, die so viel Macht haben, dass sie mit so vielen Informationen arbeiten, dass sie da immer auch einen Vorteil haben. Deshalb ist das, sage ich mal, auch eine Verantwortung den Clubs gegenüber, nicht nur den Spielern gegenüber, aber auch auf der anderen Seite, wenn ich einem Agenten 10% von einem Spielergehalt bezahle und der Agent aber eigentlich nur die Interessen vom Spieler vertritt, dann passt das auch nicht so richtig zusammen. Sondern ich glaube, ein Agent muss auch verstehen, dass damit ein Club funktioniert, dass eine Mannschaft funktioniert, müssen Spieler akzeptieren, was für Regeln gibt, müssen Spieler akzeptieren, in was für einer Kultur man sich bewegt. Und das müssen Agenten ganz klar auch ihren Spielern übermitteln. Und wenn Spieler eben auch Fehler machen und die passieren regelmäßig, dann muss ein Spieleragent auch in der Situation sein, dass er den Club auch unterstützt und den Club auch hilft, Interessen des Clubs durchzusetzen und nicht zu sagen, okay, ja, mein Spieler macht alles richtig und da kann es keine Konsequenzen geben, weil wenn man so herangeht, dann wird es nicht gut funktionieren. Und dann ist auch für mich relativ schnell klar, wenn so ein Agent denkt, sein Spieler ist perfekt und der Club ist da nicht im Recht, bei dem ist man dann vorsichtig. Und es gibt natürlich auch oft Situationen in der Saison, wo man mit Spielern sehr zufrieden ist und die auch gerne behalten möchte, aber eben auch regelmäßig Situationen, wo man Veränderungen vornehmen muss, weil wir als Club vielleicht glauben, der Spieler passt nicht so gut zu uns oder der Spieler ist nicht fit oder der Spieler hat sich irgendwelche Fehler erlaubt. Und auch da ist man darauf angewiesen, dass der Agent auch die Interessen des Clubs vertritt und nicht nur schaut, ah, da könnte der Spieler vielleicht woanders hingehen und mit einem anderen Agenten künftig zusammenarbeiten. Und ich glaube, die Agenten, die verstanden haben, dass sie eben für beide Seiten eine Verantwortung haben, die Agenten sind auch die Top-Agenten auf der Welt.
Martin Geißler spricht aus Erfahrung. Seit 20 Jahren arbeitet der Geschäftsführer des Syntenix MBC mittlerweile mit Spielerberatern zusammen, versucht immer wieder die besten Spieler für seinen Club zu finden.
Vor zwei Jahrzehnten würde ich sagen, gab es auch nicht so einen Markt, dass sich jeder irgendwie Spielerberater nennen wollte oder es war vielleicht auch nicht ganz so attraktiv. Es gab deutlich weniger, es gab vielleicht größere Agenturen oder manche Agenturen waren größer und sind dann jetzt kleiner oder unbedeutender geworden. Ich würde sagen, zwischendurch gab es sicherlich auch mal mehr schwarze Schafe. Jetzt gibt es vielleicht weniger schwarze Schafe. Aber einfach durch diese Schwämme an Spielerberatern ist es noch wichtiger geworden, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten und zu wissen, was man von wem zu erwarten hat. Weil alle versprechen einem natürlich erstmal, dass ihr Spieler der Beste ist, der am härtesten arbeitendste Spieler ist, der das meiste Potenzial hat und der Spieler, der immer hundertprozentig in unsere Mannschaft passt, das ist natürlich dann die Herausforderung, nicht jedem glauben zu können und am Ende, sage ich mal, auch sich vielleicht auf so ein paar zu fokussieren, wo man weiß, denen kann man vertrauen, die erzählen einem keinen Mist, die erzählen den Spielern auch keinen Mist, auch was die Erwartungshaltung angeht, auch Spielerberater, die verstehen, wie die verschiedenen Märkte sind, wie die verschiedenen Ligen sind. Ja, das ist schwerer geworden, weil es einfach deutlich mehr gibt als in der Vergangenheit.
Wie seriös der Spielerberatermarkt heutzutage ist?
Na, ich würde sagen, grundsätzlich ist der Markt erstmal schon seriös. Also da gibt es jetzt nicht ständig, dass sich irgendwelche melden und die bieten irgendwelche Spieler an, die gar nicht anbieten könnten. Ich würde ja sagen, wie ernsthaft sind Spielervermittler? Ja? Wie ernsthaft können die einschätzen, was für Spieler man in der BBL braucht, was für Spielerqualitäten notwendig sind? Weil es natürlich schon ganz unterschiedliche Märkte gibt, wo sie auch ihre Spieler verkaufen. Ja? Also auch unterschiedliche Kulturen an Ligen, an Spielervermittlern. Und das geht, glaube ich, nur mit Erfahrung und dass man auch mit den Agenten viel kommuniziert. Und ich glaube, da hat man dann einfach relativ zügig so seine 15, 20 Agenten, die man einschätzen kann, wo man weiß, was passiert, wenn man mit denen spricht, wo man vielleicht auch gerade als MBC einschätzen kann, hat der Agent überhaupt Spieler, die wir uns leisten können? Oder ist der völlig unrealistisch und glaubt, wir können Spieler so bezahlen wie vielleicht Teams in anderen Ländern, die vielleicht mehr Geld haben, aber schlechtere Ligen sind. Da hat sie in den letzten Jahren natürlich ein großes Netzwerk aufgebaut, dass wenn sich der Agent meldet, von dem man noch nie gehört hat, dann ist man da natürlich erstmal so ein bisschen kritischer. Aber trotzdem ist es auch eine Aufgabe, den Markt auch bei den Agenten weiter zu erforschen und herauszufinden, was für Agenten da rumlaufen, mit denen man vielleicht noch nicht gearbeitet hat, weil die vielleicht in Märkten bisher unterwegs waren, wo der MBC keine Rolle gespielt hat, aber die vielleicht trotzdem auch interessante Spieler haben. Ja, also nehmen wir zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, Ulm, die haben jetzt ja auch ein paar Spieler aus Südamerika verpflichtet. Das sind ganz andere Agenten, die da unterwegs sind als in Europa oder in den USA. Sag ich mal, muss man auch eine gewisse Offenheit und Respekt den Agenten zeigen und nicht sagen, ah, dich kenne ich nicht, du hast keine guten Spieler, sondern da sind oftmals auch Rohdiamanten versteckt, nach denen man suchen muss.
Vor allem der Syntenix MBC mit seinen im Liga-Vergleich doch sehr begrenzten finanziellen Möglichkeiten muss ganz genau suchen. Und oft auch während der Spielzeit reagieren, wenn Spieler in Weißenfels nicht so abliefern wie gehofft. Und funktioniert ein Spieler dann doch richtig gut, nimmt eine richtig gute Entwicklung, zieht er meist weiter und sieht Weißenfels nur als Sprungbrett auf dem Weg zu höheren Aufgaben.
Natürlich macht man auch Erfahrungen, die nicht besonders gut sind, ja, wo man glaubt, ah, jetzt hat man hier ein eigenes Talent oder hat man einen Spieler, den man vielleicht auch entwickelt hat Und da glaubt man irgendwie auch, eigentlich hätten wir es verdient, dass der Spieler jetzt noch ein Jahr länger da ist oder dass der Spieler vielleicht auch eine größere Dankbarkeit zeigt dafür, was man auch für den Spieler getan hat. Ja, weil am Ende zahlt man dem Spieler nicht nur ein Gehalt, sondern gibt dem Spieler eben auch eine Entwicklungschance, gibt dem Spieler Vertrauen, gibt dem Spieler eine Perspektive, die wir, glaube ich, zumindest sehr oft einhalten. Und dann gibt es natürlich auch Erfahrungen, wo man dann überlegen muss, ist der Agent jetzt auf der Seite von dem Spieler oder ist der Agent auf der Seite von dem Club, der am Ende auch den Agenten bezahlt. Und irgendwann gibt es sicherlich da immer Situationen, wo man nicht auf der gleichen Seite ist.
Weil es Martin Geißler gerade anspricht, die Bezahlung. Was verdienen Spielerberater eigentlich? Milan Nikolic erklärt.
Es hängt von Agentur zu Agentur ab, wie sie das handelt. Konkret ist es so, von der FIBA ist es vorgeschrieben, man kriegt als Berater 10% vom Jahresgehalt. Das zahlt nicht der Spieler, das zahlt der Verein. Und wenn ein Spieler so gut ist, dass er in die NBA gibt, da gibt es dieses sogenannte Collective Bargaining Agreement. Ja, das ist zwischen der Spielerunion und der Liga, den Besitzern. Da zahlt der Spieler 4% von dem Vertrag, der ausgehandelt wurde. Weil dort ist dann halt immer so, dass ich glaube, das kennen ja die meisten, da wird ein Vertrag über zum Beispiel 4 Jahre Summe X abgeschlossen. Da werden die 4% darauf berechnet. Dann ist es halt meistens so, europäische Agenturen, das ist bei uns nicht anders, haben dann amerikanischen Partner, in unserem Fall ist das Excel, dann wird das meistens immer zu fairen Teilen gesplittet. Das ist der Regelfall. Ich habe jetzt davon gehört, es wäre mir neu, dass es Agenten gibt in Deutschland, die Provision auf Boni, also sie stellen Rechnung auf Boni, was ich persönlich ein bisschen lustig finde. Also ich habe so etwas noch nie getan, aber wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt, dass es diese Leute geben würde. Aber das sind normalerweise die Konstrukte.
Gehaltsfrage also geklärt. Jetzt will ich von Martin Geißler wissen, was ihn am Spielerberater-Business am meisten stört. Welche Hürden es für die Clubs gibt.
Was mich so am meisten nervt, ist halt, wenn man eigentlich klar ist, wie der Deal aussehen soll und dann zieht sich das einfach so 2, 3, 4, 5 Tage hin oder manchmal noch länger, bis man dann den Vertrag dann endlich mal ausarbeitet oder bei dem Vertrag weiterkommt. Sondern wenn, dann ist für mich eigentlich wichtig, wir haben uns mündlich vereinbart, in welche Richtung es geht. Und dann muss es da eigentlich einen Tag, vielleicht 2 Tage dauern, an dem der Vertrag dann fix gemacht wird, an dem fix gemacht wird, wann kommt der Spieler, wo fliegt der her und dass da nicht mehr so viele Diskussionen ringsherum gibt, wo der Agent dann am Ende so ein bisschen so bremst oder den Spieler nicht in die richtige Richtung bringt, dass der Spieler auch schnell bereit ist, zur Verfügung zu stehen. Das ist vor allem natürlich dann, wenn es so eine Saison läuft, man nachverpflichten muss, beispielsweise bei Verletzungen oder wenn wir einen Spielerwechsel vornehmen, da ist natürlich Geschwindigkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema und da ist oft auch das Thema Zeitverschiebung auch die Komplikation.
Und Komplikationen würde es des Öfteren geben, sagt Martin Geißler.
Es gab auch Beispiele, wo man vielleicht auch einen Vertrag schon unterschrieben hat und dann denkt, am nächsten Morgen kommt jetzt der Vertrag zurück und dann kommt er trotzdem nicht zurück und dann gibt es da noch eine Frage und dann bleibt man die ganze Nacht wach. Ja, also gerade wenn Agenten in USA sind und dann wartest du die ganze Nacht, dass irgendwas zurückkommt und dann kommt nichts und dann wirst du immer wieder vertröstet. Und da sind es schon so Sachen, die echt so stressig sind und die überhaupt keinen Spaß machen. Und solche Sachen passieren sicherlich jede Saison mehrmals. Und deshalb bin ich froh, dass es aber eben auch sehr viele gute Beispiele gibt, wo man halt einfach dann innerhalb von einem Tag alles klärt, weil viele Sachen sind standardisiert, wie die Verträge aussehen, was die Spieler erwarten können. Das sind jetzt alles keine Sachen, die wir uns jedes Mal neu ausdenken, sondern die sind von der Bundesliga vorgeschrieben, was es für Verträge gibt, Standardarbeitsverträge, wo relativ wenig daran verändert werden muss. Aber wie gesagt, wenn das manchmal Agenten dann so auf die Spitze treiben, das sind Sachen, die einen ärgern und wo man vielleicht auch manchmal dann auch einen Deal platzen lässt und sagt, also entweder wir machen das jetzt so oder das war's dann, weil man auch weiß, gerade im Sommer gibt es halt so viele Optionen, dass es während der Saison ein bisschen komplizierter, aber im Sommer lasse ich mich zumindest dann nicht auf so viele langfristige, langwierige Diskussionen ein.
Wir haben bis hierhin ein umfassendes Bild erhalten, wie Spielerberater im deutschen Basketball arbeiten. Was mir aber noch fehlt, der Vergleich zum Fußball. Milan Nikolic war und ist ja auch im Fußball als Agent tätig.
Da treffe ich halt deutlich, deutlich mehr schwarze Schafe, also wirklich Leute, die man wirklich als Menschenhändler bezeichnen muss. Die Problematik liegt daran hin, dass im Fußball mit deutlich mehr Geld rumgeworfen wird als im Basketball. Im Basketball würde ich jetzt nicht sagen, dass es diese klassischen schwarzen Schafe gibt, wo ich Leute da jetzt zwangsläufig kategorisieren würde. Die Problematik ist halt allgemein, es gibt gute und schlechte Berater. Ich glaube, das müssen immer andere Leute definieren, wer das wie ist. Ich glaube jetzt für mich, da ich so lange dabei bin und die Agentur selber, spielt das jetzt nicht so eine große Rolle, was andere machen, weil man sich selber eine Reputation aufgebaut hat. Aber ich denke, wenn man anfängt, wenn der Markt, die Spieler, die Eltern, die Vereinsoffiziellen einen nicht kennen, dann macht das die ganze Thematik auf jeden Fall deutlich, deutlich komplizierter.
Weil Milan Nikolic die Eltern anspricht, ab wann fängt er denn an, junge Spieler zu rekrutieren?
Konkret bei uns, wir fangen jetzt wirklich so an, mit 14 zu scouten. Ich persönlich fange nicht an, vor 16 zu rekrutieren, weil ich die Meinung habe, so, das sind Kinder. Also man soll die wirklich in Ruhe lassen. Wenn jemand mit 15 äußerst talentiert ist, dann ist das kein Selbstläufer, dass er ein NBA, ein Euroleague-Spieler oder sonst was wird. Klar gibt es dann immer wieder Leute wie Franz Wagner, wo du einfach siehst, der ist so verrückt talentiert, führt gar nichts dran vorbei, dass der mal richtig gut wird. Aber auf diesen einen Franz Wagner gibt es dann 30 Beispiele, wo es halt nicht geklappt hat. Und ich glaube, das hängt immer wieder vom Timing an. Also vor 16 rekrutiere ich nicht. In Serbien ist der Markt ein bisschen anders. Da geht's bei uns in der Agentur mit 15 los. Im Fußball kann ich dir sagen, um es mal berlinerisch auszudrücken, da kennen die Leute teilweise gar keinen Gott. Da geht's teilweise mit 11 los. Da werden 11-Jährige rekrutiert, 12-Jährige. Und da fließen teilweise auch unglaubliche Summen. Die Tendenz ist, dass das Alter immer weiter runtergeht. Wenn mich jemand fragt, warum? Keine Ahnung. Kein 12-Jähriger dieser Welt braucht einen Berater. Wird mich nie jemals vom Gegenteil überzeugen können. Auch ein 13-, 14-Jähriger nicht. Ich glaube, am Ende des Tages für diese Kinder ist es am wichtigsten, die sollen in dem Verein sein, die sollen in ihrem gewohnten Umfeld sein, die sollen zur Schule gehen. Und wenn man an einem Punkt kommt, dass man darüber sprechen muss, dass die Situation, wo man gerade nicht ist, nicht optimal ist oder dass es woanders deutlich besser ist, dann kann man über so etwas reden, dann kann man mit Beratern reden, aber alles andere finde ich verzogen.
So verzogen sei das Beratergeschäft im Basketball noch nicht, sagt Milan Nikolic. Trotzdem habe es sich verändert. Sean McCaw, der Ex-Profi, der 2008 seine aktive Karriere beendet hat, sagt deshalb sogar:
Ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr spiele. Also Konkurrenz sowieso, so viele Spieler. Und jetzt ist Basketball overseas in vogue. Man sieht Euroleague in Amerika on ESPN2. Es ist mehr in den Vordergrund gerückt. Und man weiß, es sind ein paar Spieler, die wirklich gutes Geld hier verdienen.
Sean McCaw freut sich, dass er durch seine Tipps und Hinweise auf Instagram doch irgendwie im Geschäft drin ist, aber irgendwie auch nicht. Für einen kleinen Lohn, wie er sagt, betreut der gebürtige US-Amerikaner in dieser Saison auch 4 Profis als Mentor. Nicht um das große Geld zu verdienen, sondern um jungen Menschen zu helfen, die vielleicht keinen Berater haben. Was für ihn wichtig ist? Die Spieler müssen es wollen. Deshalb sage er ihnen auch immer:
Hey, wenn du mit mir zusammenarbeitest, ich will dein Geld nicht, ich brauch dein Geld nicht. Ja, ich bin auch nicht teuer. Also ich tue das mehr als Passion ist für Business. Aber ich will meine Zeit nicht verschwenden. Ich kann dir alle How-Tos geben, was du brauchst, aber wenn du es nicht wirklich willst, und es ist time-consuming, wenn du es nicht wirklich willst, dann, sorry, aber ich bin der Falsche.
Das war sie, die 23. Folge von Ostball. Wie nehmt ihr Spielerberater wahr? Welche Stereotype gibt es aus eurer Sicht, die vielleicht in dieser Folge entkräftet oder bekräftet wurden? Wie immer freue ich mich sehr über euer Feedback. Ihr erreicht mich auf Instagram oder X. Die Kontaktdaten verlinke ich euch in den Shownotes. Oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an ostball@mdr.de. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns auch gerne 5 Sterne da, da freuen wir uns immer sehr. Und natürlich findet ihr uns auch in der ARD Audiothek. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel George. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.